23 Verso People. And now in Season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season vor der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 4 ist Christian Redl. Christian ist seit über 20 Jahren professioneller Extremsportler, Weltrekordhalter und Abenteurer. Davor war er jahrelang in der Finanzbranche tätig, zuerst als Investmentbanker und anschließend im Vertrieb von Alternative Investments. Lieber Christian, servus und willkommen bei mir im Studio.
Ja, servus und vielen Dank für die Einladung.
Ja, war auch schon mal überfällig. Ja, du bist ja auch so einer in meiner Lieblingsschnittmenge. Machen wir jetzt einen Sportpodcast oder einen Börse-Podcast? Wir haben uns entschieden, wir machen es unter der Börse-People-Flagge und das freut mich auch sehr. Und bei dir hat es ja sehr, sehr früh angefangen. Schon während der Schulzeit warst ja du schon irgendwie in einer Bank. Wie hast denn du begonnen, Christian?
Also bei mir hat alles begonnen durch Filme. Die haben mich sehr geprägt. Das eine war zu Beginn eben im Rausch der Tiefe, der Big Blue.
Der Big Blue.
Und damals, da war ich 16, 17, wollte unbedingt mit der Schule aufhören. Ich war in der Handelsakademie und wollte unbedingt professioneller Taucher werden. War natürlich für meine Eltern ein Albtraum. Zwei Wochen später habe ich aber einen Film gesehen, der auch wieder alles umgeworfen hat, nämlich Wall Street. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es jetzt auch ziemlich cool. Man kann da viel Geld verdienen und sehr viel Abenteuer erleben auf einem ganz anderen Gebiet. Und habe dann halt beschlossen, ich mache die Schule fertig. Aber die Taucherei war damals schon so wichtig für mich, dass das eigentlich wichtiger war wie die Schule. Deswegen bin ich in der Schule durchgeflogen und habe dann schon in der BAWAG angefangen zum Arbeiten, obwohl ich noch nicht die Matura hatte. Ich musste sie nachbringen.
Also same hier mit der erste Group damals. Ja.
Hat aber dann muss ich sagen, beides sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in beiden Bereichen sehr viel gelernt. Habe aber dann halt gemerkt mit 30, du kannst zwei Dinge nicht gleichzeitig zu 100% machen. Das funktioniert eben nicht. Und ich musste mich damals dann entscheiden, für welchen Weg ich mich weitermachen möchte. Und deswegen habe ich dann halt relativ einfach beschlossen, ich probiere es eben mit Tauchen, weil das halt wirklich mein Traum war. Und habe das Finanzwesen dann einmal eine Zeit lang gelassen. Wobei, man kommt ja nie wirklich komplett weg davon.
Ja. Von der Schule bis 30 war es hoffentlich ein langer Sprung, sagen wir mal so. Aber wie BAWAG-Zeiten in den 90ern, was sind denn deine Memories an den Markt damals gewesen und wie viel Österreich war damals in deinem Job dabei, also Austrian Equity zum Beispiel?
Ja, sehr extrem damals. Ja. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, also 99, Anfang 2000, das war ja der neue Markt, wo du eigentlich mit den IPOs überhaupt nichts falsch machen konntest.
Die Zuteilung musstest kriegen halt.
Genau, ich habe aber damals eben schon gemerkt, weil ich halt direkt an der Quelle gesessen bin, dass das halt nicht immer alles im Korrekten abgelaufen ist, wenn man das so sagen darf.
Also
man kann ja die Wahrheit eigentlich gar nicht erzählen, weil sonst wären wir gleich verhaftet. Also das waren halt damals andere Zeiten. Das waren halt damals echt andere Zeiten. In Wirklichkeit, damals konntest du die Zeitung an die Wand hängen, einen Dartpfeil nehmen und hast so Aktien gekauft und konntest eigentlich nur Geld verdienen, also bis März 2000.
Als dann irgendwann einmal die
Realität uns eingeholt hat. Und das war dann auch für mich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, will ich das eigentlich überhaupt noch so? Und habe dann gewechselt in den Vertrieb von den Hedgefonds, weil das hat mich auch damals schon als Kind fasziniert. Also wie ich schon in der Handelsakademie war, kann ich mich noch sehr gut erinnern an einen Dr. Bernd Hasenbichler, der ja damals das
der Pionier
war. Genau. Ja, ich meine, der Typ war überhaupt ein Wahnsinn, irgendwie 10 Fremdsprachen und keine Ahnung. Und mit seinem Blue Danube Fund, ja, das war halt für mich quasi mein erster Held eigentlich, wenn man so möchte. Und das hat mich halt schon in der Schule, in der Handelsakademie fasziniert. Und somit habe ich eigentlich schon relativ früh gewusst, was ich immer machen wollte.
Und du hast Alternative Investments Vertrieb damals bei FTC. Und sind ja beim Sport und du hast erst erwähnt, du bist an der Quelle gesessen, also bist auch beim Medium Wasser irgendwie schon damals gewesen. Aber bei FTC war ja auch noch so ein anderer liebgemeint, wahnsinniger Extremsportler dabei, der Rolf Meizner, lieber Freund, genau. Treppenlauf, mehrfach Weltmeister und so weiter. Zu deinen sportlichen Erfolgen kommen wir noch. Wie war diese FTC-Zeit für dich in den frühen Nullerjahren?
Also es war spannend, ja. Weil das natürlich, wenn du jetzt im Vertrieb bist, ist natürlich wieder die andere Seite, die man halt jetzt dann sieht, ja, weil natürlich, wenn du in der Wertpapierabteilung sitzt, im Treasury, machst du halt andere Dinge als wie im Vertrieb. Ja. Du wechselst einfach die Seiten und ich wollte halt auch wieder mehr Kontakt haben zu Menschen.
Ja.
Und da muss ich sagen, da habe ich auch sehr viel gelernt wieder in der Zeit. Und wie dann darauf gekommen ist, ist das natürlich super, weil der Sport natürlich schon etwas Verbindendes ist. Ja. Und vor allem, wenn man eben so verrückte Sportarten macht. Ja. Also ich habe ja dann selber einmal den Weltrekord aufgestellt im höchsten Tauchgang der Welt und habe am Donauturm trainiert.
Du hast ja gerade die Treppen raufgelaufen.
Da ist ja die Treppen raufgelaufen und ich bin da raufgegangen. Ja. Und das ist irre.
Ja.
Ja, also du musst ja auch irgendwie komplett anders sein. Ja. Gerne, aber im positiven Sinn jetzt natürlich.
Meinen schnellsten Lauf, den ich in den letzten Jahren gemacht habe, hat er gewonnen, glaube ich. Da waren wir bei irgend so einem Volkslauf in Essling und der ist ein Tempo losgerannt, wo man dachte, bist du, na, unglaublich einfach. Ja,
ja, na, also wie gesagt, also wenn man dieses Treppenlaufen einmal ausprobiert und wie gesagt, ich habe das ein paar Stockwerke dann auch ausprobiert und also das Tempo, die Anstrengung und das wissend, wie hoch das Ding ist, ja, also völlig irre, völlig irre.
Eine spannende Zeit auf jeden Fall, aber für Alternative Investments war es nach der Einbahnstraße der späten 90er, wo du einfach Long Equity nicht schlagen konntest, mit nichts anderem einfach, ja, weil alles durch To The Moon hat man damals noch nicht gesagt, aber so war es. War gute Zeit für Alternative Investments, glaube ich, oder?
Die Zeit war gut, ja, aber so wie man halt jetzt sieht, ja, es gibt halt immer Zeiten für gewisse Dinge, ja, und so ist halt die Zeit dann für, gerade für die CTS dann auch irgendwann einmal vorbei gewesen, wie man sieht, ja, und gerade in Seitwärtsbewegungen hast du halt mit diesem Produkt überhaupt keine Chance, irgendwie zu performen. Und je mehr man sich halt mit diesen Themen auseinandersetzt, desto mehr hinterfragt man das auch. Also zumindest habe ich das halt gemacht. Ich habe immer alles hinterfragt in meinem Leben.
Ja.
Und deswegen war halt dann die Entscheidung relativ leicht, es mit dem Sport zu probieren, weil auf der anderen Seite habe ich gemerkt, diese Industrie hat mich dann doch nicht mehr so überzeugt vom Boden auf. Also wenn man anschaut, also meine ganzen Lieblingsfilme, Wolf of Wall Street oder The Big Short, also wenn man das sieht und man weiß, dass ja das alles wahr ist, ja, und man hätte das ja alles sehen können. Und es war ja witzig, man spricht immer wieder von diesen Risikoblasen und so weiter. Ja. Ja, und dasselbe tue ich ja Sportler. Ich bin immer Extremsport und die Leute glauben immer, wir sind Adrenalin-Junkies. In Wirklichkeit bin ich Risikomanager. Und genau so hätte man das eigentlich über all die Jahre auch in der Finanzwelt anlegen sollen. Ich glaube, dann hätte man viele Blasen uns ersparen können und viele Krisen. Ja, ja. Weil man hat ja alles sehen können in Wirklichkeit. Einige haben es ja gesehen, waren auf der richtigen Seite, aber die meisten sind halt immer auf der falschen Seite. Ja, ich kann mich noch erinnern, beim Börsencrash im März 2000, das ist jetzt keine Lüge, da sind die Putzfrauen von der Bank extra länger geblieben, ja, um zu fragen, wie kann man Aktien jetzt kaufen, weil es werden ja alle reich mit Aktien, weil das in der Kronenzeitung auf der Titelseite gestanden ist.
Ja, das ist schon.
Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man dann als Profi eigentlich sagen muss, okay, jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja. Und genau dasselbe haben wir jetzt zum Beispiel erlebt beim Bitcoin. Jeder hat über Bitcoin geredet, überall war es,
und
bumm, zack, alle Leute sind rein und in dem Moment ist es wieder abgestürzt. Also das wiederholt sich ja alles. Ja. Und das finde ich halt, das ist das Schade, dass wir daraus nie etwas lernen anscheinend.
Offenbar ist aber dann doch was passiert. Ich habe starke Wahrnehmungen gehabt, vor allem Covid 2020, der März 2020, dass eben Leute, die noch nicht mit der Börse kommen, sind nicht, weil die Bild-Zeitung oder Österreich jeden Tag am Cover war, man muss Aktien haben, sonst ist man blöd, sondern weil die offenbar noch nie Aktien gehabt haben und dann war es auf einmal spottbillig. Ja? Das hat sich auch umgekehrt ergeben, was damals nicht der Fall war, dass man in einer BES gekauft hätte. Und da sind auch viele Leute gut reinkommen und ich freue mich über jeden, der mit Kryptos oder mit Tech-Aktien in dieser Zeit gut aufsammeln konnte. The Big Blue hast du genannt als frühe Inspiration an Lieblingsfilm. The Big Short ist erst später gekommen. Und The Big Lebowski möchte ich auch nennen, der relaxte Haver ist einer meiner Lieblingsfilme. Bei dir war es dann klar und du hast das schon mehrfach in Antworten zu Börsefragen von mir ist immer das Tauchen reinkommen, das ist deine Liebe, das ist dein Leben. Wann war es dann wirklich klar, dass das auch deine Profession wird, der Lebensmittelpunkt und du rundherum ein Ökosystem mit Dienstleistungen aufbaust?
Also ich habe dann, wie gesagt, eben nach dem Film sofort beschlossen, ich will das unbedingt einmal werden, habe dann auch bei Weltmeisterschaften schon mitgemacht, also auch noch, wo ich in der Bank tätig war. Habe dann auch zu Zeiten von FTC 2003 schon meinen ersten Weltrekord aufgestellt. Weil ich gemerkt habe, Weltmeisterschaften ist nicht meine Welt. Ja, aus zwei Gründen heraus. Das eine ist, ich bin nicht kompetitiv. Das heißt, du hast immer jemanden, der besser ist wie du. Das mag ich überhaupt nicht, diese Situation. Und das zweite ist, selbst wenn du Zweiter wirst, bist du schon der erste Verlierer und ich bin ja im Randsport des Randsports des Randsports. Das heißt, das Problem ist, es ist kein offiziell anerkannter Sport. Das heißt, ich kriege keine Sporthilfe. Ich bin vom Staat kein Sportler, sondern ich bin Unternehmer seit jetzt dann 2006. Und ich habe mir immer gedacht, wenn du Weltrekorde aufstellst, ja, dann bin nur ich dafür verantwortlich, ob es gelingt oder nicht. Nicht jeder Weltrekordversuch hat auch funktioniert, aber dann liegt es in meiner Verantwortung und ich habe keine Konkurrenten. Und ich komme aber auf jeden Fall in die Medien, ob ich es schaffe oder nicht.
Dann hilf mir kurz mit ein paar Begrifflichkeiten auch für, nicht nur für mich, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer. Freitauchen, Apnoe, was ist das jetzt genau?
Das ist das Tauchen ohne Pressluftflasche. Das heißt, jeder, der im Urlaub schnorcheln war, runtertaucht, die Luft anhält, ist eigentlich Freitaucher oder Apnoe-Taucher.
Okay, zweite Frage. Elffacher Weltrekordhalter. Heißt das im Umkehrschluss, dass du den gleichen Weltrekord 10-mal wieder verloren hast oder sind das unterschiedliche Aspekte und Disziplinen oder Cases?
Also es sind unterschiedliche Rekorde in verschiedenen Disziplinen. Ich habe sehr viele Rekorde aufgestellt unter Eis, aber da gibt es halt auch wieder verschiedenste Disziplinen, sei es jetzt Streckentauchen oder Tieftauchen, ja, wo man halt so weit wie möglich oder so tief wie möglich taucht. Ich habe dann auch Weltrekorde aufgestellt in Höhlen. Ich habe den höchsten Tauchgang der Welt aufgestellt. Also es sind immer verschiedene Disziplinen gewesen, aber immer in extremeren Situationen. Normalerweise macht man das ja eher im Hallenbad oder im See oder am Meer. Das war aber für mich immer zu wenig und zu langweilig, deswegen habe ich halt eins draufgesetzt und habe das Ganze gemacht unter Eis oder in Höhlen, weil ich eben auch diese mentale Komponente haben wollte.
Wie lange kannst du in der Badewanne mit dem Kopf unter Wasser sein?
Also mein längstes Luftanhalten war über 7,5 Minuten.
Ich kann es jetzt nicht einordnen, aber es klingt sehr lang. So lange kann ich nicht einmal den Mund halten beim Reden, wird das andere Bedeutung von Luftanhalten. Und gibt's, ich sage jetzt mal du Björn Borg oder so, gibt's auch einen John McEnroe für dich, irgendeinen anderen Taucher, mit dem du Weltrekorde gegenseitig wieder weggenommen hast? So Lieblingsgegner oder so?
Lieblingsgegner gibt es nicht. Es gibt halt Vorbilder. Das ist der Umberto Pellizzari aus Italien. Den habe ich schon 1996 kennengelernt bei der ersten Weltmeisterschaft. Und das war für mich immer so, sage ich mal, das sportliche Vorbild. Und ich glaube, dass Vorbilder oder Mentoren extrem wichtig sind. Ja. Gerade wenn man jung ist, dann kann man von denen sehr viel lernen. Und ein zweiterer Mentor von mir, der noch wichtiger in meinem Leben war, ist der Felix Baumgartner. Ist jetzt zwar nicht im Element Wasser, aber in der Luft und da habe ich ein großes Glück gehabt, dass der mir da unter die Fittiche genommen hat.
Und gibt es irgendeinen emotionalen Lieblingsweltrekord unter den 11 oder sind das 11 gleichwertige Erfolge für dich?
Nein, also der erste Weltrekord, im Februar diesen Jahres, 20 Jahre jährt jetzt, ist definitiv der emotionalste gewesen, weil bei dem ersten Weltrekord 2003 habe ich noch keine Sponsoren gehabt, ich habe gewusst, ich muss es ja selber finanzieren, habe nicht gewusst, ob ich es schaffe oder nicht, ja, weil ich es ja vorher noch nie getan habe und ich habe aber gewusst, wenn dieser Weltrekord funktioniert, dann wird mein Leben so verlaufen, wie ich mir das wünsche. Ja, das musst du dir vorstellen, 2003, da war ich 26 Jahre alt, du hast dein komplettes Geld da hineingesteckt in einen Tauchgang von 90 Meter, 90 Sekunden und davon hängt dein restliches Leben ab. Also das war ein irre Druck, den ich mir da aufgelegt habe selber und wie ich dann den Weltrekord geschafft habe und dieser Druck weg war in der Sekunde, sind mir die Freudentränen wirklich einen Meter weiter aus den Augen gespritzt, eine Stunde lang. Das war unglaublich, dieses Glücksgefühl.
Und wie lange bereitest du dich davor auf so einen Weltrekordversuch oder ist das auch wieder situationselastisch, wie komplex der Case ist?
Also normalerweise kann man ungefähr von einer Vorbereitungszeit von 6 Monaten reden. Das heißt am Anfang sehr viel Ausdauertraining mit Schwimmen, Radfahren, dann natürlich sehr viel im Wasser, die Zeit vorm Rekord und dann die letzten 1-2 Wochen direkt vorm Rekordversuch ist dann extrem viel Mentalarbeit.
Und wie viele Weltrekorde hast du noch vor? Oder ist diese Karriere schon beendet quasi jetzt? Mitte 40 ist er doch schon langsam Alter, oder? Oder ist das egal und bringt da nur Erfahrung mit?
Also ich werde auf jeden Fall bis zum meinem Lebensende die Luft anhalten im Wasser, aber natürlich nicht mehr auf dem Niveau. Ich will aber noch Weltrekord aufstellen. Ich habe gesagt, nicht jeder Weltrekord hat funktioniert. Ich bin 4-mal bewusstlos geworden. Und bei meinem letzten Weltrekordversuch ist es passiert. Das war im Februar 2020.
Dass du bewusstlos geworden bist.
Dass ich bewusstlos geworden bin und der Weltrekordversuch dadurch ungültig war. Ja. Und den würde ich mir ganz gern zurückholen. Problem ist nur leider, dass das, merkt man ja jetzt auch in diesem Winter, nicht ganz so einfach ist. Ja, die Seen frieren nicht mehr zu.
Okay, es geht um Eis.
Also man braucht das Eis dafür. Und aber sobald der Winter wieder mal strenger wird und das Eis passt, würde man den Weltrekord gerne holen.
Wir kennen uns ein bisschen und wir reden auch manchmal frech miteinander, deswegen stelle ich jetzt die freche Frage, ist es gescheit, wenn man schon viermal bewusstlos worden ist, die Karriere da auf noch nie, will man es herausfordern?
Also ich sehe es ja nicht als herausfordern, ja. Also ich sehe es ja auch nicht als gefährlich. Also eine Bewusstlosigkeit ist ja eine reine Schutzmaßnahme. Ich weiß ja auch, warum es passiert ist und ich weiß auch, was ich tun muss, um es beim nächsten Mal zu vermeiden. Ja, und ich sage einmal, jede Niederlage ist ja keine Niederlage, sondern es ist einfach ein Prozess am Weg, um besser zu werden. Und deswegen ist es jetzt für mich nicht so schlimm. Und ich weiß, dass ich damals unter Wasser eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und diese falsche Entscheidung hat dann leider dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Aber jetzt weiß ich ja, was ich da entschieden habe und dass es eigentlich unnötig gewesen wäre. Und deswegen, wenn ich mich jetzt wieder vorbereite drauf, bin ich davon felsenfest überzeugt, dass der Weltrekordversuch funktionieren würde.
Wunderbar, ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich meine, dein Name war mal ein Begriff schon länger. Über die Wiener Börse-Bubble ist nicht so groß, da kennt man sie vom Namen her. Aber wirklich kennengelernt habe ich dich für unser erstes Börse-Social Magazine. Das war, glaube ich, im Jahr 2016 oder 2017. Da bist du für uns mit Hein tauchen gegangen, mit Haien, und zwar im Haus des Meeres. Und da kann ich mich auch noch an eine Entscheidung von dir erinnern. Ich sagte, na, heute machen wir das Fotoshooting nicht, weil die Haie sind gerade sehr aggressiv. Da musste ich irgendwie schmunzeln und dachte, okay, der weiß, was er tut. Haben wir irgendwie in der Bubble, irgendwie, jetzt wird der gefressen von den Haien. Weil, also, wie kommt man zu solchen Setups überhaupt? Ja? Ich meine, du hast ja schon einen Namen, einen Ruf auch für lebende Locations und Werbedrehs und Co. Bitte auch da um ein paar Worte zum Nicht-Weltrekord-Aspekt deiner Arbeit.
Also die Weltrekorde sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja. Also am Anfang war es natürlich cool, wenn du weißt, du bist Weltrekordhalter, das heißt, du bist der Beste der Welt. Ja. Das ist jetzt einmal ein gutes Gefühl, kann ich sagen. Aber auf Dauer befriedigt es ja nicht. Ja. Ja. Und für mich war das immer eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um eben die Dinge tun zu können, die wirklich Spaß machen. Also sprich eben mit dem Namen kriegst du halt dann die Möglichkeit, in gewissen Locations zu tauchen, wo es halt Tauchverbote gibt. Ich habe einen Weltrekord aufgestellt, eben im Hintertuxer Gletscher, im Eispalast, wo eigentlich Tauchverbot ist. Wir haben dann eine Dokumentation gedreht darüber sogar. Also mir macht es einfach Spaß, Dinge zu tun, die vorher noch niemand gemacht hat. Und dafür ist es natürlich hilfreich, wenn du einen gewissen Namen hast oder einen gewissen Ruf hast. Und abgesehen davon, gerade mit Haientauchen ist ja einer meiner größten Leidenschaften. Und das ist halt natürlich auch wieder so das Thema, wo die Leute halt keine Ahnung darüber haben. Das ist genauso wie selber bei der Börse, ja. Wenn die Leute kommen und glauben, ja, die Haie sind gefährlich oder so, ja, und in Wirklichkeit kannst du mit denen einfach rumschwimmen und dann Spaß haben und es wird dir nichts passieren, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und genau das ist halt das Problem. Die Leute wollen sich halt nicht mit den Themen tiefgründig auseinandersetzen. Darum finde ich es richtig gut, dass du das mit deinem Podcast machst.
Danke. Und warum waren die Haie damals gefährlich aus deiner Sicht, als wir das Fotoshooting mit dir machen wollten und auch gemacht haben, aber nicht beim ersten Termin?
Naja, es kommt immer darauf an. Also man muss halt immer schauen. Ja, also Haie sind Raubtiere, definitiv. Und es gibt halt natürlich Zeiten, wo die besser drauf sind. Es gibt Zeiten, wo sie schlechter drauf sind. Die haben genauso Empfindungen wie wir Menschen. Und damals war es halt so, dass ich mit dem Haus des Meeres mir das angeschaut habe und wir beschlossen haben, dass es an dem Tag nicht passt, ja, weil die Haie höchstwahrscheinlich gerade an dem Tag tatsächlich wieder irgendwie, keine Ahnung, waren sie paarungswillig oder was auch immer. Ja, also man hat halt gemerkt, sie sind aufgeregter als sonst. Ja, und dann macht es natürlich auch im Interesse der Tiere mehr Sinn, das Ganze dann einfach zu verschieben und warten, bis die Tiere dann einfach wieder entspannter sind. Ja.
Und dein wievielter Tauchgang mit Haien war das damals ungefähr? War das
so? Also damals war das noch relativ am Anfang, muss ich fairerweise sagen. Also mittlerweile.
Was war seine Idee, lieber Hörer? Ich habe ihm das nicht gesagt, hey, bitte tauch für uns mit Haien und du fragst dann, hey, Hai, bist du eh gut drauf oder so?
Also mittlerweile ist es ja wirklich absolute Routine für mich. Ich war jetzt dann über 20 Mal auf die Bahamas und bin da mit kleinen und großen Haiarten schon im Wasser gewesen, auch mit Tigerhaien. Also mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass ich einer der besten oder einer der besten wahrscheinlich im Umgang mit Haien bin.
Wunderbar. Gut, rundherum hast du dir, so Ökosystem habe ich es genannt, aufgebaut. Du bist Coach, du bist Speaker, du hast viele, viele Vorträge, hast auch Bücher geschrieben. Bitte auch da um ein paar Inputs dazu?
Ja, also nachdem ich jetzt so viel gelernt habe durch den Sport, ja, durch die geschafften Rekorde, durch die nicht geschafften Rekorde, durch das, dass ich jetzt schon mittlerweile in den letzten 20 Jahren über 10.000 Schüler ausgebildet habe im Luftanhalten und ich gemerkt habe, wie zum Beispiel, so, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber positive Gedanken,
10.000. Ja. Wieder Zwischenfrage, Entschuldigung, ich falle dir ins Wort.
Alles gut.
Wie viele Mädels sind da dabei, wenn ich das flapsig sagen darf?
Mehr wie die Hälfte. Witzigerweise ist das tatsächlich so, ja.
Spannend.
Aber das heißt, es war eben, war halt wirklich, wo ich halt gemerkt habe, dass diese Regeln, die für mich funktioniert haben, auch für meine Schüler funktioniert haben, weil jeder dieser Schüler kann innerhalb von einer Stunde seine Zeit unter Wasser verdoppeln. Mhm. Jetzt dann glaubt das aber ja niemand. Ja, und das löst ja aber etwas aus, weil wenn ich dir heute sage, du kannst deine Zuhörer verdoppeln, ja, dann sagst du, der spinnt. Wenn ich dir jetzt aber sage, du kannst die Luft in einer Stunde doppelt so lange anhalten, sagst, der spinnt komplett. Ja, und wenn du das dann aber dann selber erlebst, ja, und dann merkst, was in deinem Kopf für Mechanismen losgetreten werden und was da passiert, dass zum Beispiel positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Das klingt jetzt im ersten Moment, ja, habe ich eh schon 100 Mal gehört. Aber beim Luftanhalten, wo ja 60 Sekunden immer 60 Sekunden sind, ist es tatsächlich messbar geworden. Und genau dieses Wissen, ja, und das ist halt meine Bestimmung oder was auch immer, wie man da dazu jetzt sagen möchte, dass ich das halt einfach weitergebe an so viele Menschen wie möglich. Deswegen habe ich ein Bücher geschrieben, deswegen mache ich auch die Vorträge, weil ich einfach möchte, und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen extrem wichtig, dass jeder Mensch das für sich perfekte Leben führen kann. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt viel Geld habe oder wenig Geld habe. Ja, ich verdiene jetzt sicher weniger als wie in der Bank, definitiv weniger. Damals haben wir ja noch irgendwie 18, 19 Gehälter gehabt, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, für uns war das damals Standard.
Bei der Bava, gell.
Gibt es aber jetzt auch nicht mehr.
Ja.
Aber das war halt damals so. Ja. Und deswegen ist es mir halt eben wichtig, eine Inspiration zu sein für viele Leute. Und deswegen bin ich ja froh, dass ich da heute sprechen darf.
Bau gerne einen Call to Action ein jetzt. Wenn man dich als Speaker, man hat dich jetzt gehört, ich glaube, du hast Input auch für Unternehmen sehr starken. Wenn man dich da irgendwie engagieren will, wie erreicht man dich am besten? Gibt es da eine Webpage, wo man Kontaktformular und
so? Ganz genau, ganz genau. Also was auch immer jetzt brennt unter den Nägeln, ja, einfach christianredl.com, da gibt es ein Kontaktformular, da gibt es eine E-Mail-Adresse drauf. Also wenn irgendwelche Fragen, Wünsche oder was auch immer aufkommen, einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Ich habe keine Sekretärin, ich mache das alles selber.
Das ist eine wichtige Info, werden wir in den Shownotes natürlich verlinken. Und es geht ja noch weiter, unser Gespräch, weil es geht ja nicht nur um dich, um das Tauchen und die Ausbildung anderer beim Tauchen, sondern auch ums Bigger Picture der Ozeane, der Weltmeere und so weiter. Seven Oceans. Du hast mir auch ein paar schöne Sachen mitgebracht, Bänder, ich stehe auf Bänder aller Arten. Und ja, Seven Oceans erzählt auch ein bisschen was da deine Botschaft und dein Anliegen ist.
Also ich habe ja schon als Kind, also mit 6 Jahren war ich das erste Mal schnorcheln, mit 10 Jahren war ich dann das erste Mal Flaschentauchen und ich habe damals schon die ganzen Filme vom Hans Haas gesehen und vom Jacques Cousteau und habe halt gesehen, wie damals die Meere ausgeschaut haben.
Das waren die zwei Großen eigentlich, oder?
Das waren die ersten und die größten und tatsächlich war sogar der Hans Haas noch früher. Also muss man wirklich stolz sein als Österreicher, dass wir wirklich den allerersten Tauchpionier hatten, kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ist jetzt über 100 Jahre her, also 100 Jahre wäre jetzt geworden. Und ich habe halt dann auch das große Glück gehabt, in meinem Leben weltweit tauchen gehen zu können. Ich war am Nordpol, ich war in Grönland, also wirklich vieles gesehen. Aber eben nicht nur schöne Dinge, sondern auch sehr viele negative Dinge. Und deswegen habe ich eben beschlossen, etwas zurückzugeben. Also nachdem mir das Meer oder das Wasser mir mein perfektes Leben ermöglicht hat, würde ich jetzt ganz gerne was zurückgeben und habe deswegen einen gemeinnützigen Verein gegründet mit dem Namen Seven Oceans for the Love of the Ocean, wo es eigentlich darum geht, dass wir auf der einen Seite das Sprachrohr für die Ozeane sein wollen und gleichzeitig aber auch eine Plattform für Lösungen. Also wenn mir der Sport eines gelehrt hat, wir müssen endlich aufhören, vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker zu werden. Also wenn heute zu mir einer kommt und sagt, wir haben ein Problem, ja, dann wäre ich sofort aggressiv. Ja, weil ich eben immer nur in Lösungen denke. Und genauso ist es eben auch beim Ozean. Und jetzt dann kommt natürlich immer die berechtigte Frage, warum gerade als Österreicher Ozean schützen, weil wir haben ja nicht mehr einen Meerzugang mehr.
Wir sprechen direkt neben dem Donaukanal, bitte.
Ja, also Wasser ist ja generell das Thema. Also es geht ja tatsächlich nicht nur ums Meer, aber halt natürlich für mich hauptsächlich. Aber der Punkt ist einfach der, jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Das heißt, stirbt das Meer, stirbt der Mensch und da sind wir am schnellsten Wege dazu hin. Und das ist aber leider etwas, was die meisten Menschen weltweit gar nicht am Radar haben, weil die sagen immer, ja, Regenwald und, ja, aber tatsächlich die größte ökologische Zeitbombe, die wir haben, sind die Ozeane.
Und was sind da deine Ansätze? Geht es da um Müll? Um was geht es da?
Also im Prinzip dreht sich alles um die Zahl 7, ja. Weil wir 7 Weltmeere haben. Das sind die 3 Pazifik, Atlantik und Indischer Ozean plus die 4 Mittelmeere. Und deswegen dreht sich alles um die Zahl 7 und ich habe 7 große Probleme definiert, unter anderem eben Plastikmüll, was ein Thema ist, aber wir haben da viel größere Themen wie Sharkfinning, Geisternetze, Überfischung, das Sterben der Korallen mit Global Warming zusammenhängend. Wir haben die Ausbeutung der Tiefsee, wir haben Wracks. Also ich habe da 7 große Problemfelder definiert, die dem Meer zusetzen. Und ich bin aber davon überzeugt, dass es für jedes dieser Probleme auch Lösungen gibt. Ja. Das Problem leider dabei ist, dass die meisten Menschen sich keine Gedanken drüber machen. Und das zweite Problem ist, dass halt jedes Problem immer nur mit Geld zu lösen ist. Ja, und das finde ich halt auch jetzt total spannend zum Beispiel, wenn man das jetzt wieder aufs ursprüngliche Thema zurücklenkt. Seit August letzten Jahres müssen ja alle Bankberater darauf hinweisen, dass es ja auch nachhaltige Produkte gibt. Ich habe mir letztes Jahr die Aufgabe auferlegt, gemeinsam mit einem Freund einmal alle Produkte der österreichischen Banken zu analysieren, was die unter Nachhaltigkeit verstehen. Also ich kann mir nur sagen, bitte, liebe Banken, wenn ihr das hört, macht eure Hausaufgaben oder ruft uns an und wir helfen euch dabei.
Bist du auch mystery shoppen gegangen, oder?
Nein, ja. Es ist echt furchtbar. Ja. Also wenn du dir denkst, ja, du, also wenn ich jetzt an Leute frage, ja, und ich frage halt immer sehr viel, du willst jetzt nachhaltig investieren, ja, dann haben die meisten Leute zu mir gesagt, wenn sie nachhaltig investieren wollen, ja, wollen sie auf der einen Seite natürlich Rendite haben, aber auch etwas Nachhaltiges bewirken. Ja. Und wenn du dir jetzt aber anschaust, und das ist wirklich völlig wurscht, welche Bank du jetzt hernimmst, und du schaust dir die Fonds an, die eben nachhaltig sind, und da sind halt Produkte drin wie Apple, IBM und Co., nur weil die eben jetzt diesen Richtlinien entsprechen, weil sie halt Elektroautos haben. Ja. Ja. Deswegen ist das aber für mich kein nachhaltiges Unternehmen, weil ein nachhaltiges Unternehmen für mich schafft ja einen Mehrwert. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld aber in diesen Produkten drinsteckt, wenn man das jetzt nehmen würde und in nachhaltige, wirklich sinnvolle Firmen investieren würde, was ja eigentlich die meisten Kunden ja wollen, ich glaube, dann hätte man sehr viele Probleme schon weniger.
Ja. Jetzt muss ich da die Frage stellen, du hast gesagt, ich darf dich alles fragen und wir haben das nicht im Vorgespräch abgehandelt gehabt. Warum tut man sich das an? Bist du noch in irgendeiner Form in einem Wertpapiergeschäft oder so tätig? Als Hobby ist, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben, alles zu recherchieren, oder?
Also erstens einmal liegt es mir im Herzen, ja, eben mit der Umwelt etwas zu tun. Und wie gesagt, ist der größte Treiber, um Probleme zu lösen, ist nach wie vor Geld. Ja, Beispiel ein Hai. Wenn ich jetzt ein Hai umbringe und die Flosse verkaufe, ja, verdient der Fischer $25. Der es verkauft in Hongkong, verdient $1,000. Ja, aber ein lebendiger Hai durch einen Tauchtourismus würde in seiner Lebenszeit wahrscheinlich $1 Million einbringen. Also man muss ja halt den Leuten immer erklären, dass das schnelle Geld oft nicht eben das Sinnvolle ist. Ja. Das andere ist, wenn jetzt das Geld in die richtigen Kanäle fließt, ja, dann würde ja was passieren in der Welt. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere mein Geld in Apple und IBM, weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann etwas verändert in der Welt.
Ja, deswegen, Big Blue hat man IBM immer genannt.
Ja. Da sind wir wieder bei dem. Aber deswegen haben wir halt die Arbeit angetan, ja, also weil ich halt wirklich überlege, wie kommen die Geldflüsse, ja, und da reden wir ja wirklich allein in Österreich von Milliarden. Ja, also ja. 2/3 des investierten Kapitals liegt ja mittlerweile in nachhaltigen Produkten. Nur die nachhaltigen Produkte muss man einmal hinterfragen. Ja, und es hat sich halt bis jetzt anscheinend tatsächlich noch niemand Gedanken drüber gemacht. Ja, und ich bin halt immer jemand gewesen, auch im Sport, der halt immer seiner Zeit voraus war. Ja, aus dem Interesse heraus, weil er halt immer anders denkt wie die anderen. Und deswegen habe ich halt versucht, das zu tun und auf der anderen Seite bin ja selber auch jetzt wieder, also du kommst ja nie weg. Also das Problem ist ja wirklich, wenn du einmal Trader warst, ja, auch wenn du das jetzt einmal 1-2 Jahre nicht machst, irgendwann juckt es dich wieder, ja, und du fangst wieder an, die Charts anzuschauen, wurscht, ob es jetzt Krypto war oder was auch immer, aber du kommst nie hundertprozentig weg. Ja. Und ja, deswegen habe ich auch seit dem letzten Jahr ein Startup, wo wir eine Online-Trading-Plattform machen wollen, mit SkyTraders und das bin jetzt auch gerade am Aufbauen. Also du kommst eigentlich nie wirklich davon weg. Ja, das ist wie eine Sucht. Ja.
Und Trading heißt kurzfristiges handeln, aus deiner Sicht auch, oder? Ich wissen wir beide natürlich, aber ist das so gemeint, dass du, wenn du zum Trading immer wieder zurückkommst, dass du zum eher schnellen Wertpapiergeschäft oder dass du sagst, jetzt mache ich wieder ein paar Buy-and-Hold-Geschichten, weil es gerade günstig scheint?
Nein, also ich war dann, wenn ich getradet habe, war ich wirklich Trader. Ja. Das heißt, ich habe mich da wirklich dann halt immer wochenlang hingesetzt und habe halt wieder versucht, Chartanalysen zu machen, ja, zu kaufen, zu verkaufen. Habe aber dann halt gemerkt, dass auch das extrem schwierig geworden ist. Ja, und deswegen haben wir gedacht, eigentlich, wieso tue ich mir das an? Ja, weil ich habe damals, wie ich noch in der Bank war, immer einen Traum gehabt. Eigentlich wollte ich immer eine eigene Bank sein. Ja, mhm. Warum? Weil egal, ob du jetzt verdienst oder verlierst, die Bank gewinnt immer. Ja. Du zahlst immer deine Gebühr. Und ich habe gedacht, eigentlich, ja, was tue ich eigentlich da in der Bank? Ja, weil der eine verliert, der andere gewinnt. Ja, den einen mache ich glücklich, den anderen mache ich total traurig. Ja, und die Bank verdient aber immer an beiden Seiten Geld. Ja, deswegen also ein weiterer Lieblingsfilm von mir ist Glücksritter, wenn wir schon dabei sind.
Ein Traumfilm, ja. Ich meine, Bank zu betreiben ist sicher spannend, wenn man den ganzen regulativen Irrsinn wegdenkt.
Also das muss ich ehrlich gestehen.
Eine Strafe kassiert
also,
dafür. Ne?
Also das ist eigentlich das, was ich am meisten unterschätzt habe. Wie gesagt, wir arbeiten ja seit über einem Jahr dran und wollen einen eigenen Online-Broker aufbauen und in Wirklichkeit, ja, auf der einen Seite natürlich programmiertechnisch ein Albtraum, also wir haben mittlerweile 15 Programmierer angestellt, aber der noch größere Albtraum ist tatsächlich die Bürokratie. Ja. Also das Geld, was wir bis jetzt investiert haben, ist sicher mehr wie die Hälfte nur für Anwälte draufgegangen. Ja.
Da ist sicherlich auch so, da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Nico Bader, Second Generation Eigentümer, CEO jetzt der Bader Bank in München, der hat gesagt, sie würden es nicht mehr gründen, eine Bank wegen der Regulatorik, die dich einfach killt, obwohl es der Traumjob schlechthin ist. Ja. Ja. Also liebe Grüße an den Nico bei der Gelegenheit. Christian, ich komme noch einmal zurück zu Seven Oceans, zu auch da einem kleinen Call to Action, wenn ich sage, hey, das ist live und was der da tut und ich mag das Seven Oceans Ding irgendwie unterstützen. Wie tue ich das am besten? Was habt ihr da für Möglichkeiten?
Also am besten einmal auf die Homepage gehen.
Da ja, werden wir auch verlinken
natürlich. Da haben wir dann einen Link, ja, und da sieht man dann genau, was wir eben vorhaben. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, im September ein künstliches Riff in Bali zu bauen, ja, um Korallen wieder anzusiedeln. Also wir haben da sehr viele Projekte vor, die nachhaltig sind, ja, und dafür suchen wir natürlich immer wieder Leute, die bereitwillig da uns unterstützen. Ich mache aber auch gerne Vorträge zu dem Thema, ja, also gehe auch an Schulen und versuche halt gerade mit Kindern extrem viel zu machen, weil ich da weiß einfach, dass da die Kinder viel offener sind und die auch quasi leichter zu begeistern sind als wie unsere Generation zu dem Thema Nachhaltigkeit, wobei ich immer sage, auch wieder eben aus der Bankenwelt wieder, ich bin halt ein sehr zahlenlastiger Mensch logischerweise und ich sage immer, wenn wir jetzt 100 Menschen haben, ja, und wir haben drei Greta Thunbergs, ist das zwar lieb und nett, aber mir wären 97 Leute lieber, wo jeder einen Tag 1% besser machen würde, als wir am Tag davor, weil das macht in der Summe viel mehr aus.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Christian. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Du hast einen Riff auf Bali. Viel Erfolg damit. Ich habe keinen Gitarrenriff in diesem Ding drinnen. War mal ein Volksfest, dich hier als Gast zu haben in diesem Gespräch zwischen Sport, Höchstleistungen, zwischen Zukunftsdenken für die Welt. Macht Spaß, mit dir zu reden, Christian. Viel Erfolg. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, viel Inspiration dabei. Tschüss mal von meiner Seite.
Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Baba.